Ein Mensch, der sich nicht reflektiert, verliert sein kritisches Denken aufgrund der Maschine. Ein Mensch, der seine Neurobiologie im Griff hat und pflegt, der profitiert von der KI. Erfolg in der Welt der KI ist nicht technologisch, sondern neurobiologisch. Wenn man als Unternehmen, als Konzern keinen Nordstern hat, wenn man nicht weiß, wofür man eigentlich steht, wofür es uns eigentlich gibt, wenn ich nicht weiß, was mich eigentlich anders macht als die ganzen anderen Unternehmen auf der Welt, die das Gleiche wie ich machen, wenn man nicht weiß, was eigentlich unser authentischer Brand und unsere authentische Vision ist, dann ist nicht KI dein Problem, sondern die Sinnesfrage. Und das ist, ich glaube, Leadership der Zukunft wird viel mehr nicht um Technologie einkaufen gehen, weil das wird irgendwann trivial werden. Es wird um menschliche Motivation, um Respekt davor, wie sich das Gehirn in dieser neuen Welt verändert, gehen. Aber noch viel mehr, okay, das Gehirn ist jetzt wieder online, wir sind alle super, die Technologie ist eingekauft, top, jetzt sind wir 10-mal produktiver als vorher. Warte mal, 10-mal produktiver, wofür? Und so, nochmal mein Satz, ein Zeitalter der KI muss immer auch ein Zeitalter der Philosophie sein, weil sonst wird aus der zweiten Renaissance schnell mal ein zweites Mittelalter.
Eine Frage, die mich persönlich aktuell am brennendsten interessiert, ist: Was macht die Nutzung von GenAI mental mit uns? Verdummen wir alle langfristig oder verändert sich sogar unsere eigene Hardware, nämlich unser Gehirn, bei der Nutzung von GenAI? Und wenn ja, wie sollten wir Claude oder ChatGPT und Co. wirklich nutzen? Denn machen wir uns nichts vor, die Fallstricke sind zahlreich. Wir kennen es schon von den Plattformlogiken von Social Media. Die Algorithmen arbeiten selten wirklich in unserem Sinne und schon gar nicht für unsere mentale Gesundheit. Ist jetzt auch ein kleines bisschen so in der Art und Weise, wie GenAI-Tools programmiert sind. In dieser Folge geht es also in erster Linie um unsere persönliche, mentale Nachhaltigkeit und darum, wie wir die mächtigste Technologie unserer Zeit in unserem Sinne und im Sinne einer prosperierenden, gesunden Menschheit nutzen können. Vertrau mir, das wird inmitten von diesem GenAI-Hype, wo du alle 3 Wochen ein neues Update dazu bekommst, was Banana besser ist als ChatGPT oder Claude oder welche Version du nutzen solltest, ist das die Folge, mit der wir wirklich einen Schritt zurück machen und auf das Thema an sich schauen. Ich verspreche euch, das wird eine der wertvollsten Folgen zum Thema. Denn ich habe einen der wenigen Menschen eingeladen, die genau an der Schnittstelle arbeiten, die für so eine Folge braucht. Er ist einerseits Neurowissenschaftler und Psychologe, hat zum Beispiel an Oxford geforscht, war aber auch in Führungspositionen von Tech-Unternehmen wie Google und Amazon, ist selbst Gründer von Startups an der Grenze von KI und mentaler Gesundheit, aber berät zum Beispiel jetzt auch Regierungen, wie zum Beispiel den Chairman des World Economic Forums. Und als wäre all das noch nicht genug und er ist wirklich in meinem Alter, ich weiß nicht, wie man das schafft, er hat auch noch ein Buch geschrieben, Nie wieder sinnlos 42 Impulse, die dein Leben verändern und wie sie neurowissenschaftlich funktionieren. Sein Name ist Benjamin Baghezzi. Ihr merkt also, das ist wirklich eine Folge, die weit über unsere Jobs als Sustainability-Profis hinausgeht. In den nächsten Minuten bekommst du richtig viel fundierte Antworten auf 3 Themen. Wie du KI und digitale Tools langfristig gesund einsetzt, was es braucht, damit du und dein Team wirklich Wirkung entfalten können, aber auch welche Gefahren und welche Chancen in KI gesellschaftlich wirklich liegen. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich wie immer, dass ihr mit an Bord seid. Gerade bin ich kurz davor, nach Paris zur VivaTech zu reisen. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich da alles an Inputs mitbekomme, abonniert im Newsletter zackes.com/newsletter, zackes.com/newsletter. So, los geht's! Moin Benjamin, richtig cool, dich hier im Podcast zu haben.
Guten Morgen, hallo.
Ich weiß, du bist schwer zu bekommen. Jetzt gerade auch wieder erwische ich dich im Hotel. Also vielen Dank, dass du dir in deinem Busy Schedule diese Stunde rausgeschnitten hast. Ich habe dich letztens gesehen, das war bei einer anderen Konferenz, The Session. Shoutout an Nadine Wieser von Diconium, die uns da sozusagen zusammengebracht hat. Dich als Speaker, mich als Moderator. Weil ich habe dich auf der Bühne gesehen und ich dachte, mega, diesen Mann brauche ich. Weil der hat die Antworten auf Fragen, die mich wirklich umtreiben und die in all diesem AI-Hype komplett untergehen. Vorweg muss ich aber noch was loswerden, was ich echt sympathisch finde. Du hast nämlich gesagt, dass ganz ursprünglich am Anfang deiner Reise vor vielen Jahren dein Grund, dich mit KI zu beschäftigen, auch als Neurowissenschaftler, war zu schauen, ob man damit vielleicht einen Weg findet, Tierversuche überflüssig zu machen. Was war da der Hintergrund kurz?
Ich bin ein großer Tierlieber. Ich bin, seit ich 5 bin, esse ich kein Fleisch, kein Fisch und nichts. Ich habe damals meine Mama gefragt, Mama, ich sehe immer Apfelbäume oder im Fernsehen ab und zu Bananenbäume. in welchem Land wächst eigentlich Salami? Und dann hat sie mir eine Antwort gegeben und dann war ich out of the club und seitdem habe ich allgemein so Tierrechte mir sehr am Herzen und habe mich natürlich immer beschäftigt. Ich war immer sehr interessiert an Biologie, ich war immer, habe es immer schon geliebt, allgemein Molekulargenetik, aber auch biochemische Prozesse, aber dann schlussendlich auch die Neurologie des Ganzen. Aber natürlich, wenn du halt biologisch arbeitest, dann kommst du oft ums Sezieren nicht rum. Und das war immer so etwas, das Sezieren geht ja noch, wenn es nicht lebende Tiere sind, aber dann hast du halt auch Tierversuche, wenn es Medikamenttestung geht und so weiter. Und was mich halt fasziniert hat, ist, dass eigentlich zum Beispiel machen ja viel mit Ratten immer. Man, eine Ratte ist jetzt schon nochmal anders als ein Mensch aufgebaut. Und von dem her sind auch die Tierversuche eigentlich nicht mal abschließend aussagekräftig. Also wenn das für eine Ratte klappt, heißt auch lange nicht, dass am Menschen auch klappen muss. Und deswegen, je näher du etwas an einem Menschen testen kannst, desto besser, was natürlich dann auch erstens ethischer ist und zweitens klarere Datengrundlagen. Und ich fand halt diese Idee so spannend, dass wir zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, aber auch Robotik-Simulationen ein Umfeld kreieren aus den Daten heraus rein, wo wir wirklich am Menschen arbeiten. Also nicht einem echten Mensch, aber in einem Datenraum, der wirklich auf die menschlichen Daten, die biologischen Daten trainiert ist. Und in einer solchen Welt könnt ihr dann halt wahrscheinlich auch das Machine Learning Modell mit ziemlich zufriedenstellender Werte sagen, hey, glauben wir, dass da dieses Medikament Schaden richten wird oder nicht? Was dir halt auch in meiner Hoffnung, dass die Modelle irgendwann so gut sind, dass du dort wirklich auch die Tierversuche sparen kannst und direkt in die Human Trials rein kannst. Weil die Human Trials sind ja meistens sehr gut reguliert, geschützt und da ist ja meistens eine sehr gute Ethik dahinter, die bei den Tierversuchen einfach fehlt.
Ich finde das eine großartige Vorlage, weil im Prinzip sind wir alle gerade Laborratten in dem großen Versuch, was passiert, wenn wir GenAI auf die Menschheit loslassen. Und das hat handfeste Auswirkungen auf unser Gehirn, auf unser Wohlbefinden, auf unsere sozialen Interaktionen. Ich war Anfang des Jahres auf der South by Southwest, die das nicht kennen, das ist so die coolste Konferenz der Welt überhaupt. Da kommen die führendsten Tech-Leute, Künstler, aber auch Wissenschaftler, Psychologen. Also es ist wirklich so quasi, wie man es in der Aufklärung hatte, genreübergreifendes Zusammenkommen von den klügsten Köpfen dieser Welt. Und da war eine Neurowissenschaftlerin, die meinte, Leute, wenn ihr euer kritisches Denken an die GenAI abgibt, also das heißt diesen ganzen mentalen Workload, der schwierig ist, dann verliert ihr die Fähigkeit zum kritischen Denken. Und was mich so alarmiert hat, ist, sie hat gesagt, wenn sie erstmal weg ist, können wir uns die nicht mehr zurückholen. Und da habe ich Angst bekommen, weil ich dachte, ey, Claude, ich nutze das so gerne. Es ist so einfach, damit eine Podcast-Beschreibung aus meinem Text rauszuziehen und so. Seitdem interessiert mich das. Und als ich dich gesehen habe, dachte ich, geil, endlich der Mensch, der mir das beantworten kann. Was macht das, wenn ich Claude nutze, wirklich de facto neurowissenschaftlich mit meinem Gehirn?
Also das Statement vorher finde ich spannend. Also ich finde, es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie der Konsum der Technologien auch psychologische und sogar neurobiologische Konsequenzen für uns haben. Mache ich auch gleich. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass eben, das ist meistens so, wenn neue Technologien aufkommen, dann werden die Leute immer zuerst sehr, sehr in Panik versetzt. Das ist auch sehr biologisch. Ich meine, wir Menschen kommen aus der Natur. Wir sind eigentlich sehr erbärmliche Tiere. Wir können nicht mal richtig fliegen. Wir können nicht gut schwimmen. Wir haben keine Krabben- und Reißzähne. Was wir können, ist einen Schritt zurück machen, planen in der Gruppe und dann gemeinsam angreifen, das Mammut erlegen oder einen Säbelzahntiger angreifen. Also ich glaube, dieser Grundinstinkt des Menschen, der in unserer Natur schlummert, immer erst mal einen Schritt zurückzugehen, um vom Schlimmsten auszugehen, um dann in der Gruppe zu koordinieren und vorwärts zu laufen, das spielt hier auch ein bisschen mit. Also ich bin immer noch sehr technologiefreundlich. Ich meine, ich habe meine ersten, da findest du von mir auch Konferenzen und sonstige Events, die ich gemacht habe, schon vor gut 10 Jahren zu dem ganzen KI-Thema. Von dem her, ich bin auch sehr erfreut, gerade auch in der Biotechnologie und was wir damit für Krebsforschung und so weiter machen können. Also da bin ich ein großer Verfechter davon. Auf der anderen Seite, ja, die Studienlage fängt an zu wachsen, dass es auch Probleme für unser Gehirn gibt. Ich meine, stell dir nur mal dieses Ding vor, wie viele Nummern, die du mal auswendig kanntest, von deinen Freunden kennst du heute noch auswendig? Wahrscheinlich die wenigsten.
Gar keine. Ich weiß noch nicht mal mehr meine eigene Telefonnummer in meiner Kindheit und die hat sich ja ganz lange nicht verändert.
Und das ist eben so das, so, dass ich meine, du kannst auch argumentieren, hey, müsstest du das überhaupt noch auswendig wissen? Ist das genau, weißt du, unnötiges Wissen? Das ist eine ganz andere Diskussion.
Also ich weiß ja auch, ganz ehrlich, ne, das ist ja so wie, wer von uns kann noch einen Baum benennen? Das war vor 150 Jahren wichtig, jetzt ist es auch nicht mehr wichtig. Können wir sagen, egal, brauchen wir nicht mehr.
Eben, das ist genau bei mir, glaube ich, in den Speeches immer so ein bisschen das Kernding. Ich möchte nicht sagen, Technologie, böse, Teufelszeug und so weiter. Was ich aber machen möchte, ist die Aufmerksamkeit hinbringen, dass, was wir wiederholt tun, neurobiologische Konsequenzen hat. Wenn wir jeden Tag unser Hirn trainieren, diese Short-Format-Reels, also diese schnellen Impulse, dieses Flackernde, dieses Dynamische, dann baut sich, metaphorisch gesprochen, dein neurologischer Muskel ab, in hohe Aufmerksamkeit aufbauen zu können. Wenn du wiederholt deine Telefonnummern an dein Natel, an dein Handy abdelegierst und das dem überlässt sozusagen, dann speicherst du es nicht mehr bei dir ab. Wenn du wiederholt Gedichte schreibst, nur mit ChatGPT copy-paste, dann wirst du die Fähigkeit zu dichten verlieren. Und man kann immer sagen, hey, brauchen wir das überhaupt? Ist das evolutionär besser für den Mensch, den digitalen Mensch? Den Homo sapiens schaffen jetzt ab, jetzt kommt der Homo digitalis und jetzt müssen wir gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Was wichtig ist, dass wir die Geräte bestmöglich nutzen können. Das überlasse ich jedem und jeder selbst, das zu entscheiden. Ich bin ein großer Freund davon, KI und Technologie dort einzusetzen, wo ich produktiver sein möchte. Im Arbeitsleben, in der Abwicklung von operativen Prozessen, in der Aufstellung von probabilistischen Modellen, die mir helfen, den Aktienmarkt oder allgemeine Geschäftsrisiken vorherzusagen. Solche Sachen finde ich faszinierend, mit KI zu machen. Dort aber, wo ich nicht schneller sein möchte, zum Beispiel in meiner Freizeit, wenn ich mit meinem Großvater am Tisch sitze, da möchte ich doch nicht an meinem Handy irgendwas machen, da möchte ich doch präsent sein. Oder wenn ich am Abend runterfahren möchte, indem ich ein Buch lese, langsam ein Buch lese, damit mein Körper in die Ruhe kommt, dann sollte ich doch nicht noch irgendwelche Social Media Reels konsumieren oder ChatGPT Deep Dives machen, die dich immer weiter in diese Aufmerksamkeitstunnel reinbringen. Weil letztendlich, also das können wir nachdrüber sprechen, wir sprechen noch sicher viel über Dopamin heute, aber letztendlich, wenn du etwas Aufregendes, Schnelles machst, dann wird dein Gehirn diese Dopamin Prediction Error nennt sich das, nach und nach aufbauen und die halten einfach deinen Geist auf Strom und dann wird es halt schwer mit dem Runterfahren. Und
genau da wollte ich kurz rein, weil das ist das Thema, was mich im Kern interessiert und wir reden nachher noch drüber, wie man ChatGPT auch in der Arbeit einsetzen soll und im Team und dergleichen. Das heißt, kommen noch die ganzen hart professional-based Facts, aber erstmal wirklich, und ich finde, das ist das Wichtigste, worüber eben wir viel zu wenig reden. Du hattest in deiner Keynote gesagt, und das fand ich wirklich spannend, dass unser Gehirn Neuronen recycelt. Also das heißt, wenn ich drauf trainiert bin, ich bin als Kind noch aufgewachsen, habe tatsächlich lange sehr viele Bücher gelesen, aber wenn ich jetzt daheim auf der Couch sitze und eben dann anfange, YouTube-Reels zu schauen, dann ist es wirklich so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Gehirn anfängt, Neuronen, die es vielleicht früher mal fürs Lesen verwendet hat, an anderer Stelle zu recyceln, um möglichst schnell flickernde Bilder zu erkennen oder in einem richtig vollen Reel-Feed zu gucken, welches für mich das nächste spannend. Das heißt, es ist wirklich eine physische Veränderung in meinem Gehirn. Und dann kann ich ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr Reels geschaut, jetzt muss ich endlich mal wieder umschalten. Nee, dann hat sich wirklich de facto schon was verändert, oder? Wegen dieser Neuroplastizität.
Das ist so, genau. Und also klar, das ist sehr komplex, wenn man sich es auf der zellulären Ebene anschaut. Aber grundsätzlich ist das genau, wie das Hirn funktioniert. Das sind die Häppchen Regeln. What fires together, wires together. Also im Sinne von, welche Neuronen oft gemeinsam aktiviert werden in einer Konstellation. Da bilden sich dichtere synaptische Verbindungen, was das zur prädominanten Antwort deines Gehirns macht. Was heißt, wenn du ich komme nach Hause, ich trinke ein Bier, wenn das einfach deine Routine geworden ist, dann wird dein Gehirn das als dein Automatismus, als deine Gewohnheit etablieren. Aristoteles sagte schon über 400 Jahre vor Christus, du bist, was du wiederholt tust. Und da hat er schon sehr gut recht gehabt, also im Sinne von, was du deinem Hirn wiederholt signalisierst, meistens durch Aktion, also durch deine Taten, das signalisiert dem Gehirn, was in deiner Umwelt für eine Gewohnheit erfolgsversprechend ist. Und das ist natürlich ein super Mechanismus, wenn du gute Gewohnheiten antrainierst, aber auch gefährlich für die schlechten. Also ja, es ist so. Wir müssen uns bewusst sein, dass alles, was wir tun, wenn wir es wiederholt tun, als Gewohnheit, dass sich das im Hirn als Brücken fest verankert zwischen unseren verschiedensten Hirnarealen im Sinne von Brücken, dass das unsere Gewohnheiten wird. Und wenn du dich trainierst darauf, nur noch kurzlebige, schnelle Sachen zu schauen, dann bist du immer unfähiger, zum Beispiel mal wieder einen alten Film zu schauen. Ich habe neulich mit jemandem eine Diskussion gehabt, über Star Wars. Da war ich immer ein großer Freund von den ersten sechs. Die neuen drei finde ich ein Verbrechen an der Menschheit. Aber die ersten sechs, die fand ich toll. Und da hat mir jemand gesagt, Star Wars 4, 5, 6, das seien schlechte Filme, das sei ja so langsam alles, oder? Das war natürlich ganz, ganz spannende Aussage, weil das macht halt schon Sinn. Die Person war einiges, also noch einiges jünger als wir. Das macht halt schon Sinn, wenn du dir halt dein Gehirn immer nur trainiert hast auf schnelle, rasante, immer extremere Reize, dann verlierst du halt auch die Fähigkeit, mal etwas auszuhalten. Und deswegen ist ja mein großer Appell, dass wir uns öfter mal wieder dem Langweiligen hingeben. Also das, was langweilt. Ein Spaziergang durch den Wald, ein langsamer Spaziergang, ein Buch, ein Gespräch mit jemandem, ohne gleich wieder flüchten zu wollen, ins Handy. Ich meine, oftmals, wieso sind Menschen zusammen am Tisch und fliehen dann ans Handy? Weil sie das Gespräch vielleicht gerade nicht mehr spannend finden oder weil sie keine Stimulation mehr kriegen von diesem Gespräch und deswegen neue Stimulation auf dem Smartphone suchen. Und ich meine, das ist das, was ich die Awareness bringen möchte. Ich glaube, KI ist eines der größten Geschenke seit dem Feuer, was der Menschheit je widerfahren ist. Das ist so ein zweiter Prometheus-Moment in meinen Augen, wenn wir es sauber aufsetzen. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wie das Feuer auch übrigens. Das kann Schaden wie auch Gutes zugleich anrichten. Die große Herausforderung der Zukunft ist aber, dass wir in dieser ganzen Geschwindigkeit, die wir jetzt ermöglichen, durch diesen neuen Peak der industriellen Revolution, in dem wir uns jetzt befinden, dass wir da die beste KI der Welt, nämlich die in unserem Kopf oben, nicht aufhören zu pflegen. Und das ist so ein bisschen mein Appell. Nicht technologiefeindlich, nicht ach Teufelszeug, alles weg damit, sondern Vollgas-KI dort, wo wir es brauchen, in der Forschung, in der Technologie, in der Nachhaltigkeit, kann es unglaublich viel tolle Dinge tun, sprechen wir nachher noch drüber. Aber sich auch bewusst sein, je mehr wir, was wir wiederholt konsumieren, ist unser Schicksal. Wenn du im Fitnesscenter einen Muskel aufbaust und aufhörst, ins Fitnesscenter zu gehen, bauen sich die Muskeln wieder ab. Das ist genau das Gleiche wie im Gehirn. Was du wiederholt nutzt, das wird ein Anker von dir, das wird eine Fähigkeit. Was du aufhörst zu nutzen und abdelegierst, das geht weg. Und so sehe ich doch viel Unschönes an einem Leben, wo du am Morgen aufstehst, das erste Mal deine Nachrichten prüfst und deine Social Media Reels, dann arbeiten gehst, dort den ganzen Tag mit KI-Agenten und technischen Laptops und so weiter operierst, nach Hause kommst, das erste Mal Uber Eats das Essen bestellen, Netflix noch Movies schauen. Wo bist denn du irgendwo noch in diesem ganzen Hamsterrad und wo bist du einmal in der Stille und im Langsamen? Und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Life-Advice, sondern was ich vorher sagte, wenn dein Leben aus diesen digitalisierten, gemütlichen Komfortroutinen besteht, dann wird sich das biologisch in deinem Hirn verankern und du wirst zu einem Menschen, der mit Anstrengung Mühe kriegt. Du wirst zu einem Menschen, der mit Disziplin Mühe hat, der mal Mühe hat, wieder durchzubeißen. Also du richtest dir dein eigenes Hirn zugrunde, wenn du nur noch im digitalen Komfort lebst.
Jetzt sind wir genau da, wo ich rein wollte. Und wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir wirklich darüber sprechen, was Chatbots mit uns machen und wie wir sie richtig nutzen, müssen wir erstmal gucken, wie geschädigt sind wir schon durch Social Media. Du hast es ja angesprochen, Stichwort Dopamin, Dopaminsucht. Was ist deine ganz konkrete Hygiene? Was sind deine Praktiken, mit denen du neurowissenschaftlich fundiert, ich sag mal, mit dem ganzen Thema umgehst, aber auf gesunde Art und Weise? Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass du zum Beispiel am Wochenende kein Smartphone in der Hand hast.
Das ist noch meine Aspiration, jetzt wo ich CEO von Tech-Firmen bin, ist halt immer schwerer geworden, dass ich am Wochenende wirklich ganz offline bin, leider. Als ich noch angestellt war, das war eine fixe Routine von mir. Abends, Freitagabends, 20.00 Uhr, Handy aus und erst am Montagmorgen, 8 Uhr in der Früh wieder an.
Warum?
Weil ich meinem Gehirn beibringen wollte, wieder mit dem Langsamen und der Stille umgehen zu müssen. Ich wollte mich zwingen dazu, dass ich auch wieder in einer natürlichen Welt lebe, die eben nicht digitalisiert ist. Im Geschäft Vollgas KI, weil dort will ich produktiv sein, aber in der Freizeit entschleunigen, damit ich wieder die Kraft tanken kann und in der nächsten Woche Vollgas weiterzumachen. Weißt du, ich möchte Technologien nutzen, um meine Probleme zu lösen. Ich möchte nicht zum Sklaven meiner eigenen Geräte werden. Und dazu braucht es Distanz.
Da muss ich jetzt nochmal kurz nachhaken, weil ich kenne es von mir selber, ne? Also Moderator einerseits, das ist mit Menschen, da ist die Technologie nicht drin, wenn ich in der Konferenz bin. Aber als ich den Podcast gestartet habe, war LinkedIn unglaublich wichtig. Ich habe abends davor gesessen, Posts geschrieben, Kommentare geschrieben, unglaublich viel gepusht. Mittlerweile habe ich LinkedIn vom Telefon gelöscht, dass ich es nur noch am Desktop habe. Und ich versuche auch abends wirklich weg davon zu bleiben, weil es ist wie du sagst, ne, du sitzt den Tag über vorm Rechner und arbeitest, dann ist es ja idiotisch, abends nochmal 2 Stunden vor einem toten Stück Glas zu sitzen und Social Media zu kommunizieren, Reels. Ich habe selber gemerkt, ich gucke mittlerweile, ich keine andere App habe, bin ich bei YouTube Reels gelandet, weil ich extra alle Social Media Apps gelöscht habe und ich merke eben, ich kann plötzlich den Netflix-Film nicht mehr gucken. Ich muss mich für die Podcast-Folgen dazu zwingen, Bücher zu lesen, aber wäre diese Deadline nicht, dann würde ich da auch komplett versagen.
Ich finde das so schön, diese Ehrlichkeit, ja, das kann ich alles nur so gut, absolut.
Und
ja.
Ich merke auch, also ich glaube auch, dass ich mich damit ein bisschen in Burnout manövriert habe und eben es mir auch lange mental nicht gut ging. Ich meine LinkedIn, dieser ganze Druck, oh, alle sind so erfolgreich, alle geben Gas, ne? Und wenn du das am Wochenende, während du runterfahren sollst, konsumierst, habe ich für mich gemerkt, tödlich, weil mein System sich gar nicht mehr beruhigt.
Ja, und vor allem, also sind wie diese Dopamin-Kicks. Ich meine, Dopamin, also das ist ja dieses Molekül, was uns Sachen erstreben lässt. Das arbeitet aus der Zukunft rückwärts. Was ich mit dem meine, Dopamin ist ein Prediction-Molekül. Also es macht Vorhersagen über die Welt, wo es glaubt, welche Handlung oder welchen nächsten Step hat einen Wert für uns. Und dann gibt es uns rückwärts die Energie daraus, eine Aktion zu tätigen, um dahin zu kommen. Das Ding ist natürlich, Dopamin ist ein geniales Ding. Ich meine, damals in der alten Welt, Steinzeit, stellst du dir vor, wir hatten so oft Dürren oder Fluten, wo wir weite Strecken laufen mussten, also hat das Gehirn einen Dopaminstoß für Zucker aufgebaut, was absolut Sinn macht. Du brauchst Zucker oder Pflaumen zum Beispiel, wenn du weite Strecken laufen willst. Und was haben wir heute? Die Industrie hat überall in das ganze Essen Zucker geworfen. Jetzt haben wir ein globales Gesundheitsproblem. Und das kommt halt daher, dass einfach ein genialer Mechanismus der Natur ausgenutzt wurde. Informationen übrigens, lästern, also über andere Leute lästern, ist auch evolutionär adaptiv. Du wolltest in der alten Welt halt ganz genau wissen, welchem Stamm kannst du vertrauen, wo ist das gute Essen, wo gibt es einen Säbelzahntiger und so weiter. Also Informationen sind auch etwas, was für unser Hirn überlebensnotwendig ist. Also schütten Informationen auch Dopaminstöße aus. Das Problem, das Gehirn ist sehr schlecht darin zu filtern, was die nützlichen und die unnützlichen Informationsquellen sind. Das heißt, wenn du in diese Social Media Reels reingehst und einfach anfängst, Doom zu scrollen und weiter runterbuddelst, dann ist das eigentlich die panische Versuchheit deines alten Gehirns, irgendwo in diesen Informationen etwas Nützliches zu finden. Und da hast du noch den Sunk-Cost-Bias, also die Tendenz des Menschen, dass wenn er schon viel Zeit in etwas investiert hat, lieber noch weiter macht, als sich einzugestehen, dass er Zeit verschwendet hat. Und plötzlich bist du in diesen Stunden, wo du einfach durch diese Reels durchgehst, durch LinkedIn, dich irgendwo durchwühlst in der Hoffnung, irgendwo noch was Sinnvolles zu finden. Das Dopamin feiert brav weiter und plötzlich gestehst dir ein, okay, das war jetzt wirklich für die Katz. Und dann hast du halt einen kompletten Shutdown von deinem System, weil deine ganzen energetischen Ressourcen gingen jetzt in diese ganzen Dopamin-Predictions rein für die Reels. Und dann hast du halt diese innere Leere, die später kommt. Ich meine, es gibt ja einen Grund, dass ich ein Buch geschrieben habe über 42 Wege, wie man neurologisch fit bleibt im Kopf in einer hochdigitalen KI-Welt. Aber das Buch heißt nie wieder sinnlos. Also im Sinne von, es geht um Sinn auch. Weil meine Behauptung ist, dass letztendlich, wenn man sich immer wieder diesen kurzlebigen, intensiven Reizen aussetzt, dass das einfach dazu führt, dass du innerlich immer leerer und leerer wirst, wenn du sie eben nicht mehr hast. Also doch sehr viele Parallelen damit, wie jemand einen Alkohol-, Zigaretten- oder Drogenentzug hat.
Das heißt also, das ist ein bisschen wie Zucker fürs Gehirn und wir haben quasi nicht so ein unendliches Reservoir an Dopamin oder an Baustein, die wir dafür brauchen. Und ist das verfeuert, dann fallen wir in so ein Loch. Und
ganz kurz, nur, es ist nicht so, dass das Dopamin limitiert wäre. Die Neurotransmitter haben ja genug Neurotransmitter. Das ist, dass die Zellen abgestumpft werden. Das ist eine Abstumpfung. Das ist eine die überreizt sie und dann irgendwann sind sie einfach abgestumpft und brauchen immer härtere Kicks, um wieder was zu fühlen. Also es ist nicht, dass uns das Dopamin ausgeht. Das heißt, eine Dopaminspritze zum Beispiel würde dir nichts bringen. Kokain zum Beispiel, diese ganzen Drogen, das sind ja auch einfach synthetische Dopamin, das die Leute zu sich nehmen. Also weißt du, wenn du sagst, hey, ich habe einfach einen Dopaminmangel, da kannst du einfach irgendwie die Drogen nehmen oder sonst was. Nee, das klappt überhaupt nicht. Das macht es noch schlimmer, weil du dann eben noch mehr deine ganzen Zellen überreißt. Die haben einen Burnout irgendwann. Also deine Zellen kriegen einen Burnout und wenn genug deine Zellen einen Burnout haben, dann hast du es auch bald. Also das ist so ein bisschen, es geht eher um die Abstumpfung, mehr noch, als dass uns das Dopamin ausgehen würde.
was schwerer ist, weil wenn es uns ausgehen würde, kannst du einfach irgendwelche Pillen oder sonst was schlucken, um es auszugleichen und dann hast du das Problem gelöst, oder? Aber es geht um die Abstumpfung und das Einzige, was das wirklich heilen kann, ist, dass du halt eben dich fernhältst von den Überreizungen. Und sag es noch, wenn du einen Satz erlaubst, du hast ja vorher erwähnt, ja eben, ich bin an Konferenzen, da bin ich offline und so. Das klappt leider nicht. Die Konferenzen sind auch stimulierende Dinge. Du hast da extrem viele Leute um dich. Du kriegst extrem viele Impulse. Das ist auch Lernen. Das ist Inspiration. Das ist Speed. Das ist genau das Gleiche wie ein Social Media Reel um 3 Uhr morgens. Das kickt dein Gehirn richtig in die Höhe hoch. Also eben, das ist, es geht eben nicht um digital versus nicht digital. Es geht um überreizt versus in der Stille. Und das ist eben das Gefährliche, wenn man dann, wie du und ich, wenn in den ganzen Konferenzen ist, Meetings, da wieder Einladungen, da wieder geht was los, dann noch das Digitale, dann noch dort in die Geopolitik, wieder Zeitung lesen, wieder im Kopf voll, im Geschehen sein, dann wieder LinkedIn, dann kommst du einfach nicht zur Ruhe. Und irgendwann gibt der Körper dir das Signal und sagt, hey, jetzt schalte ich den einfach ab, den Körper, weil ich mag nicht mehr. Und das ist eben das Gefährliche, dass man sich nicht auf dieses digital versus nicht digital verlassen kann, sondern es geht um, werde ich hier überstimuliert oder komme ich zur Ruhe? Und das ist das Schwierige daran.
Wir steigen jetzt mal noch direkt den Sprung nach vorne in die KI. Also das war jetzt alles, ich glaube, das kennen wir aus eigener Erfahrung mit Social Media. Im Bereich mit Chatbots ist es noch recht neu. Ich glaube, da haben wir vielleicht auch gar nicht so ein Gefühl dafür, wie ähnlich zu Social Media Wirkungslogiken von so einem Chatbot sind, die nicht in unserem Sinne arbeiten. Also eine Dinge, die ich gelesen habe, ist so dieses KI-Fatigue oder dass du quasi der Chatbot fragt ja immer, und jetzt, soll ich noch das machen? Soll ich noch jenes? Das heißt, der Chatbot sagt, nee, super, das haben wir erreicht, nimm dir eine Pause. Das heißt, ich laufe da auch in so eine Leere rein, weil ich immer wieder gefordert bin, immer das Gefühl habe, ich könnte auch noch mehr machen und hier noch und da noch und da noch. Das heißt, ist das real, so diese KI-Fatigue?
Also je nachdem, welche Generation du dir anschaust, Gen Z zum Beispiel, die haben, habe ich einen neuen Artikel in der Schweiz in Zeitungen geschrieben, da gibt es eigentlich schon 40% gut, haben mal experimentiert, eine Beziehung zu führen mit einem Chatbot. Und ich meine, dann ist das nachher ein Social Media. Nur auf der anderen Seite sind keine Menschen, sondern es ist einfach die KI, mit der du sprichst. Aber es gibt Leute, die leben lieber über ihre Beziehungsprobleme oder ihre mentalen Gesundheitsprobleme mit einer KI, als dass sie mit einem Menschen drüber sprechen. Das heißt, die KI wird zum Social Media. Das ist ja nachher auch ein Social Media. Also du nutzt es für soziale Zwecke, du nutzt es für den sozialen Austausch. Wenn du KI nur nutzt, um dir Informationen zu suchen, wie zum Beispiel Google, dann ist es eine Suchmaschine. Wenn du aber anfängst, mit der zu sprechen und an Menschen substituierst, dann wird es zum Social Media. Und dann kannst du dir vorstellen, was meine Antwort ist, dass natürlich hier die Befunde genauso anwendbar werden, vielleicht sogar noch extremer. Es ist ja auch so bei Social Media wahrscheinlich, wenn du einfach dein Newsfeed am Durchscrollen bist versus intensiv mit jemandem am Schreiben bist online. Das sind ja auch nochmal verschiedene Intensitätslevel. Und noch wichtig, ich möchte es nachher noch dann ausführen, weil mir ist es sehr wichtig, in der KI-Welt zu unterscheiden zwischen industrieller KI und Consumer AI. Und Consumer sind diese Chatbots und auch Netflix-kuratierte Feeds und so weiter, Instagram, was ich alles nicht habe. Und sagen wir mal, da die Schweiz, wir nennen ja einmal so lieb den KI-Pionieren. Dann hat der Herr nicht mal einen Netflix-Account, kein Uber Eats, ich habe kein Instagram, TikTok, gar nichts. Das ist doch lustig.
Sorry, ich muss das nur mal festhalten. Das kommt hier von jemand, der hat an Oxford studiert, er kennt Psychologie, er hat für Tech-Unternehmen gearbeitet und ein Mensch wie du hat bewusst und wegen wissenschaftlichen Hintergründen all diese Apps nicht. Ich finde, da sagt richtig was aus. Auch da muss ich nochmal kurz ergänzen, Fun Fact, ich habe den letzten, generell einer der coolsten KI-Podcasts habe ich eh schon mal empfohlen, Hard Fork von der New York Times. Und da war, ich glaube, er heißt Jack Clark, ist einer der weniger bekannten Mitgründer von Anthropic, also dem Unternehmen hinter Claude. Und er meinte, seine Kinder müssen täglich Journaling praktizieren. Also sich kritisch mit Stift und Papier auseinandersetzen. Das kommt von einem der Menschen, der diese Tools mit erfunden hat.
Ja, das ist auch lustig, wenn ich auf der Bühne immer sage, dass ich meinen Kindern versuchen werde, bis 14, 16 keine Handys zu geben. Dann lachen immer alle. Ha, 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 unmöglich, oder? Und dann sage ich so, ja, wisst ihr, wer das auch gemacht hat? Die ganzen Tech-CEOs der Silicon Valley-Firmen, die haben auch ihre Kinder ferngehalten von dem ganzen Zeug. Also ist schon spannend, wie eben, dass diese plötzlich auch, wie wir die Gesellschaft dermaßen digitalisiert integrieren mit den Geräten, dass plötzlich weg sein. Ich meine, ich habe jetzt, also stell dir vor, ich mache einfach 2 Wochen mein Handy aus. Ich mache jetzt einfach 2 Wochen das Phone aus. Weißt du, wie viele Leute denken, oh mein Gott, was ist passiert? Hat einen Unfall gehabt? Was ist hier los? Also das ist schon, wir machen eine Kulturtransformation aufgrund der Geräte und bewegen uns in neue Gewohnheiten, wie man sich zu verwalten hat, die es halt immer schwerer machen, dass man nicht, stell dir mal vor, du machst deinen Job jetzt und dann stellst du einfach deinen Nadel aus. Dann wird dann deine Chefin irgendwann sauer, weil die glauben, du arbeitest nicht. Es ist immer erreichbar sein, das hat irgendwie auch was zu tun mit, keine Ahnung, das wird sowieso ein Kulturgut. Und das sind halt diese Dinge, wo ich halt finde, wir sollten es wieder viel normaler in der Gesellschaft machen, zu sagen, ja, der Typ ist einfach mal eine Woche offline, der kommt dann schon wieder. Und das ging ja früher auch. Das war übrigens ja dieses so toll an dieser Zeit, wo ich offline war die ganze Zeit an Wochenenden. Ich habe gesagt, mein Freund, wir treffen uns um 15:00 bei der Bäckerei. Und die waren alle
gezwungenermaßen.
Wieso? Sie spät sind, ich habe keine Ahnung, wir bitten uns nicht, oder? Und das sind halt alles so diese faszinierenden Sachen, wo ich sage, hey, es ging doch früher auch ohne. Also von dem her, lasst uns, und das ist vielleicht ein bisschen eher so mein grundphilosophischer Stand, auch in meinem Buch, nie wieder sinnlos. KI sollte uns erlauben, dass wir eine höhere Produktivität im Leben erreichen, was theoretisch heißt, wir haben nachher mehr Zeit. Aber jedes Mal in der Menschheitsgeschichte, wenn wir Technologien entwickelt haben, bei denen wir nachher mehr Zeit gehabt hätten, haben dafür wieder irgendwelchen Unfug empfunden, wodurch am Schluss wieder genau gleich gestresst waren wie immer schon. Und das ist schon so was, wo ich einfach glaube, dass letztendlich ein Zeitalter der KI auch ein Zeitalter der Philosophie werden muss. Wo du dir halt die Fragen stellen musst, hey, wenn ich bald diese ganzen Agenten habe, die ich mit Voice Control, ich sage schon lange, ich glaube, wir gehen weg vom Tippen, weg von den Geräten, vom Laptop, machen bald alles nur noch mit der Sprache. Du redest mit deinem Device, vielleicht ist kein Handy mehr, vielleicht wird es ein Earplug, vielleicht wird es eine Brille oder sonst irgendwas. Du redest mit diesen Dingern und gibst denen Befehle für dich, Sachen im Internet zu machen. Zum Beispiel, du sagst deinem Ding, hey, bitte geh online und buch mir meine Flüge nach Vietnam. Das und das Budget, das und das Timing. Und dann geht das online, nimmt die Kreditkarte, nimmt den Pass und macht das für dich. Und das ist eine Welt, in die wir hingehen, wo wir theoretisch alle viel mehr Zeit kriegen. Wo zum Beispiel ich als Keynote-Speaker bei der KI sage, hey, mach mir mein Slide-Deck, das und das ist das Briefing und dann kommt das perfekt raus und du gehst nur noch auf die Bühne und deliverst.
Aber da muss ich kurz mit rein, das ist ja genau der Fehlschluss. Damit wird uns das versprochen, wir werden produktiver, wir gewinnen mehr Zeit. Was kommt dabei raus? Oh, die Präsentation ist fertig.
Genau.
Chef guckt auf mich und sagt, ja, ich habe hier noch 3 weitere Kunden, dann mach mal bitte noch die nächsten 3 Präsentationen fertig. Also
ja, genau. Oder das zum einen ist die wirtschaftliche Druck, weil da merkst du halt, ach, Wachstum ist nach oben unendlich. Also dann squeezen einfach noch mehr aus den Leuten raus. Genau, das ist eine Konsequenz. Und die andere halt eben, dass du dann die ganze freie Zeit, die du hättest am Abend, um wieder mal was für dich zu machen, dann halt so verbringst, dass du halt, keine Ahnung, doch wieder deine 3 Stunden irgendwo auf Social Media dein Leben verschwenden gehst. Deswegen eben, das, was ich meinte, es ist ein philosophisches Problem. Wenn wir wissen, was unser Nordstern ist, was unsere Werte sind, im Geschäft wie auch daheim, ich glaube, dann können wir das schon sehr, sehr gut nutzen, diese erhöhte Produktivität. Aber wenn wir einfach produktiver werden, ohne eigentlichen Sinn dahinter, dann werden wir einfach weiter den Planeten zerstören damit, weiter uns zerstören und weiter Vollgas geben, ohne wirklich einen Sinn. Und dann bringt das Ganze halt auch nicht wirklich was. Ich glaube, wenn wir dieses zweite Feuer jetzt gerade kriegen, wo wir wirklich Unglaubliches tun können in der Menschheitszivilisation, dann sollten wir auch wirklich ein philosophisches Framework haben, in welcher Form und Weise wir das sauber nutzen können.
Da würde ich nachher noch mal kurz drauf zurückkommen. Wir parken das für eine Sekunde. Wir ergänzen zwischendurch wirklich die ganzen vielen praktischen Tipps, die ich versprochen hatte. Wie arbeitest du mit KI versus andere Menschen? Also ein Thema, da kannst du auch mal kurz fact-checken sozusagen, das war auch ein Thema, ein Statement auf der South by Southwest, war ja, nutzt diese Modelle und diese consumer-orientierten Chat-Modelle, aber instruiert sie euch immer zu challengen. Also, dass die Modelle euch zwingen, mitzudenken, kritisch zu denken, dass sie nicht einfach nur, das war die englische Formulierung, don't offload the workload.
Ich glaube nicht so sehr an dieses Prompting, dieses Prompt-Engineering und besser prompten und so. Ich habe eine Art und Weise, wie ich mit den Dingern rede, dass ich sage, hey, da kommt was Sauberes dabei raus. Ich glaube aber, irgendwann wird es auch zur Eigenverantwortung. Also im Sinne von, dass du verstehst, dass du mit einem statistischen Modell gerade sprichst, dass dir
ein Feedback gibt auf deine Frage. Oder und dann hast du einfach mal eine Probabilistik. Und diese Probabilistik ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass das stimmt, was das Ding sagt. Das kannst du dann in dein Human Judgment einfließen lassen. Weißt, ich bin jetzt seit gut 10 Jahren in diesem ganzen KI-Welt unterwegs und ich werde langsam auch müde ab dem Wort. Also künstliche Intelligenz, da bin ich als neuer Forscher, ist sowieso immer getriggert, wenn ich sowas höre. Da gehen wir gleich die Debatten los. Aber ich glaube, es wird hilfreicher sein, wenn wir KI über das definieren, was sie eigentlich tut. Im Sinne von, das ist ein Algorithmus, der maschinell aus Datensätzen lernt, Muster lernt, die ihm erlauben, 3 Dinge zu tun. Und dann weißt du auch gleich, was ich KI nutze. Nummer 1, es erlaubt Aktionen mit eher wenig Uncertainty drin, also mit eher wenig Unsicherheit. Oft Leute sagen repetitive Aufgaben. Repetitive Aufgaben sind kein guter Fall für KI, weil repetitiv würdest du einfach einen normalen, regelbasierten Algorithmus dafür nutzen, ein deterministisches Modell, kein statistisches, was ja die KI by default ist. Also du brauchst einen Prozess, der gut dokumentiert ist, aber eine bestimmte Uncertainty aufweist. Das sind wunderbare Beispiele für KI. Also ich sage mal beispielsweise eben Slide-Decks bauen oder so was wie, hey, ich weiß genau, was mein Brand ist, meine Linie, meine Thematiken, oder die KI weiß ein bisschen was. Wir kriegen User-Input, ein Briefing, ein detailliertes, und dann hat sie ein bisschen Varianz drin, ein bisschen Spielraum, aber weil sie weiß, was genau so ein bisschen unsere Themen im Kern ausmacht, bringt sie das ganz sauber hin. Das sind so Beispiele, wo die KI dir Arbeit abnimmt, die du vielleicht nicht selber machen möchtest, wodurch du mehr Zeit kriegst, in der Theorie, oder Momentum ist vielleicht ein besseres Wort, Momentum kriegst, um die Sachen zu machen, in denen du richtig gut bist. Das zweite ist, die KI kann probabilistische Modelle der Zukunft herstellen. Nicht deterministisch, probabilistisch. Im Sinne von, du gibst ihr historische Daten, Events, die in der Welt passieren, du gibst ihr Inputs, Kontext, und dann erstellst du eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo ein bestimmter Prozess oder, sag ich mal, du hast einen Energiebetrieb, oder, und das sagt dir, hey, Predictive Analytics, wo wird irgendwas kaputt gehen? Wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass irgendein Fehler passiert? Welche Technologie oder welche Umstellung könnt ihr am ehesten eine bessere Effizienz oder eine bessere Verträglichkeit hinbringen? Oder Sachen wie, wenn du investierst, wenn du dein Finanzportfolio operierst, hey, welche Aktien glaubst du gehen durch die Decke? Welche Bereiche, welche Länder kommen, was kommt? Und dann hast du mal diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, und da musst du als Mensch innerhalb dieser Wahrscheinlichkeiten immer noch deine Entscheidung treffen. Aber es hilft mir, das mache ich auch zum Beispiel sehr aktiv beim Investieren, das hilft mir immer schon ein bisschen so, wenn ich im Bauchgefühl ganz sicher bin, hey, XYZ, das ist eine gute Idee, und die Maschine sagt mir, ja, 0,1% Erfolgswahrscheinlichkeit, dann ist das für mich nicht, ach, das ist die Wahrheit, sondern, okay, ich möchte ja mal reinbuddeln gehen, was sind die Argumente, wieso, oder was hat die Maschine vielleicht gesehen, was ich nicht sehe. Also wir haben einmal das Ausdelegieren von Aufgaben mit ein bisschen, aber nicht zu viel Varianz. Wir haben einmal probabilistische Zukunftsvorhersagen über hochvariable Felder, wo du dann als Mensch aber einfach wissen musst, dass das Wahrscheinlichkeiten sind und kein Schicksal. Und das dritte ist der Sparring-Partner. Der Sparring-Partner im Sinne von, ich mache das schon oft, dass ich in meiner Firma zum Beispiel eine Business-Entscheidung treffe, dann rede ich gut 5 Minuten in dieses Ding rein und erzähle dir einfach Gott und die Welt alles, was ich an Annahmen habe, wieso ich glaube, dass es eine gute Idee ist, wieso ich das machen möchte. Und dann sage ich am Ende, tell me 5 ways how I may have a cognitive bias or fallacy here. Also wo ich einen Denkfehler begehe. Und dann lese ich diese 5 Sachen mal durch. Und wenn ich das komplett Quark finde, dann bin ich ziemlich confident in meiner Entscheidung. Aber wenn sie mir Sachen gibt oder Kontextualitäten, die ich wirklich überschaut habe, könnte sie mich vom riesen Fehler bewahren. Und ist übrigens, wenn es mir noch der Side-Kommentar erlaubt ist, wenn ich mit meiner Frau manchmal Disagreements habe, dann, und ich ganz sicher bin, ja, ich habe doch recht, wie kannst du die Welt nur so sehen, dann spreche ich das auch in die Maschine rein und sage dir, sag mir doch bitte 3 Wege, wo ich vielleicht falsch liege, dann lese ich das und dann gehe ich mich entschuldigen und die Welt ist wieder in Ordnung und alle sind glücklich. Also du siehst, KI kann auch Ehen retten. Und das ist wirklich, das sind, glaube ich, die 3 Wege, wie ich die KI wirklich nutze. Ich delegiere agentisch, also sehr frei, Prozesse ab, wo es mir nicht so wichtig ist, wenn es schief läuft, wo ich einfach sage, ich möchte Zeit sparen. Das ist das eine, wirklich voll agentisch. Also das ist jetzt zum Beispiel das Pitch-Deck-Ding, da habe ich eine Integration gebaut zwischen verschiedenen Tools. Also nutze ich nicht nur die Mainstream-Tools, sondern auch Nebentools, wo man das einfach gemacht wird.
Ganz kurz, ganz schnell runtergerattert, einfach nur das Tool-Name-Dropping.
Das zum Beispiel, dass ich meinen Claude sage, mach mir den perfekten Mid-Journey-Prompt. Der Mid-Journey-Prompt geht online, mach mir die Mid-Journey-Bilder. Ich finde es eben noch am schönsten, wobei das neue GPT-2, das ist schon auch ziemlich gut jetzt in den Bildern. Also kannst du wahrscheinlich diesen Sidestep bald auch sparen. Und dann pulst du einfach das direkt, also da hast du einfach so ein Crawling, wo du auch direkt die Bilder aus dem Output nimmst und dir ins Deck wirft, während dann der nächste Prompt rennt. Also das muss ich nicht mehr manuell machen, das ist einfach vollautomatisiert, oder? Und das sind auch so Sachen, wo ich Lebensqualität zurückgewinne und dann natürlich am Schluss schon als Mensch nochmal drüber schaue, hey, ist das etwas, wo ich mich authentisch wiederfinde? Weil nur KI abdelegieren nimmt dir dann halt nicht nur die Fähigkeit, Pitch-Decks zu bauen, wiederum, ich muss mich fragen, möchte ich ein Pitch-Deck-Bauer sein oder nicht, aber es nimmt dir auch die Authentizität, wenn du dich nur am statistischen Mittelmaß orientierst. Und deswegen spannenderen Lösungen fast als dieses vollautomatisierte, was übrigens auch das ist, was die Jobs wegmacht, wo ja alle sagen, nach Jobverlust, ach, alle werden arbeitslos. Das ist diese erste Anwendung von KI, wo du halt eben einfach ganze Prozesse auslagerst. Das finde ich am wenigsten spannend. Was ich viel spannender finde, ist diese probabilistische Welt im Sinne von, du erstellst eine Kurve zum Beispiel, hey, welche neuen Arten von Molekülkombinationen könnten Krebs heilen? Und dann nimmst du diese generierte Modelle und lässt da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drüber, um vielleicht wirklich ein neues Medikament rauszufinden, das wir nicht an Tieren testen, sondern direkt an der KI-Simulation, um wirklich Menschenleben und Tierleben retten zu können. Wunderbar, oder? Oder eben dieses Spiel, wo ich mit der KI mache, wo sie mir probabilistisch den Aktienmarkt vorrechnet und ich da mit meinem Wissen, mit meinem auch Wertesystem entscheiden kann am Schluss, wo mein Geld hinfließt. Oder eben das dritte Beispiel, wo die KI als Sparringpartner nutzt, um dein eigenes Denken zu challengen. Und in diesen drei Bereichen finde ich halt oft, sprechen wir immer nur über diese Auslagerungsebene, was eben auch mit der Jobverlustpanik zu tun hat. Viel weniger aber über diesen Sparringpartner, der alle von uns kritisch denkender machen sollte, wenn wir das sauber nutzen. Oder eben diese probabilistischen Zukunftsmodelle, die uns auch wieder unglaublich helfen, Business-Entscheidungen zu treffen. Das Ding ist eben nur ein Satz, sag es, damit ist der Bogen geschlossen, dass eben, das stimmt schon, was du die Dame, die gesagt hat in deinem Event, wenn du dich darauf trainierst, immer nur alles aus der Maschine zu nehmen und das als Wahrheit anzusehen, zu copy-pasten, das noch als LinkedIn-Post hochzuladen oder als E-Mail zu versenden oder gar nicht mehr kritisch hinterfragst, was du hier kriegst, dann, wie alles im Leben, ist das eine neue Routine von dir, dass du das Denken an die Maschine auslagerst und genau wie du damals die Telefonnummern vergessen hast, verlierst du jetzt auch dein kritisches Denken. Und von dem her, was die Dame gesagt hat, würde ich nicht so absolut sehen. Ich würde sagen, ein Mensch, der sich nicht reflektiert, verliert sein kritisches Denken aufgrund der Maschine. Ein Mensch, der seine Neurobiologie im Griff hat und pflegt, der profitiert von der KI. Erfolg in der Welt der KI ist nicht technologisch, sondern neurobiologisch.
Und da müssen wir es nochmal ganz schnell ergänzen. Also, weil du machst ja viele Dinge, die wir nicht machen. Und da sind ja wirklich die wichtigen Details wichtig. Das heißt, was ich für mich schon mitnehme, ist nicht zu gucken, was wurde gerade auf LinkedIn gepostet, was ist das aktuellste Tool, was ist die Kette zwischen deinem Claude-Prompt und Midjourney, damit die Slides schneller kommen, sondern es passiert, wenn KI aus ist, was macht Benjamin, um neurologisch wirklich sein kritisches Denken zu pflegen. Was sind da deine größten Empfehlungen? Ist das Journaling? Und wenn ja, wie? Oder?
Also ich würde sagen, das ist allgemein Passion. Also ich weiß zum Beispiel gerade wieder in Celle, also mein Großvater kommt ursprünglich, die Familie ist aus Dänemark, runter nach Celle bei Hannover und dann in die Schweiz geflüchtet im Rahmen des Krieges. Und ich war dann in Celle und habe dort diese ganzen Welfen, diese ganzen Geschichte erforscht, wo ja irgendwie auch plötzlich ein Hannover-König in England auf dem Thron saß und so weiter. Und ich bin da wirklich in die Museen rein mit einem Notizblatt, mit einem Buch, habe das Zeug abgeschrieben, habe da versucht nachzudenken, aber warte mal, das Museum sagt es so und so, was gibt's denn sonst noch da draußen? Und das trainiert einfach diesen Muskel, also das ist metaphorisch, diesen Muskel in deinem Kopf trainiert das, um Sachen zu hinterfragen. Also es ist ganz einfach, je öfter du tust, je öfter du dir Sachen durchdenkst, je öfter du Sachen nicht annimmst, sondern nochmal drüber nachdenkst, desto besser wirst du darin. Und ein Ding, was ich der Dame an deiner Konferenz vehement widersprechen muss, es ist unglaublich schnell geschehen, dass sich eine schlechte Gewohnheit ins Hirn einschleicht. Aber es ist nie vorbei. Du kannst immer wieder alles neu verdrahten. Genauso wie wir unsere Aufmerksamkeitsspanne wie Goldfische runterschrauben können, genauso wie wir unsere Dopaminzentren geschrottet haben in der industriellen Welt, genauso wie wir uns den Komfort als Routine antrainieren, geht auch das Gegenteil. Das Schade, du brauchst gut 90 Tage, um dir eine gute Routine aufzubauen und rund 3 Tage, um sie wieder zu verlieren. Willkommen im menschlichen Leben. Und das wird halt schlimmer und schlimmer, je mehr wir uns auf diese hyperdigitalisierte Komfortwelt einlassen.
Ganz kurz, einfach nur als Einschub, weil mich das persönlich als Vater interessiert, aber ich glaube, ganz viele, die zuhören, haben wahrscheinlich auch Kinder. Machen wir uns nichts vor, ne? Mein Sohn hat das iPad für sich entdeckt. Mit all dem, was du angesprochen hast, er weiß auch schon, er kann mit dem iPad sprechen. Dann hängt er irgendwo auf einem, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber in einem Spiel auf Roblox und sagt halt seinem anderen Mitspieler. Und das Coole ist, er macht es auf Englisch, da bin ich schon stolz drauf. Aber er kommt durch die Türe von der Schule zurück. Das Erste, wonach er fragt, ist das iPad. Das heißt, wenn ich ihn wirklich in diese Welt schicken will, mit gesunden Gewohnheiten, mit der Fähigkeit zum kritischen Denken, muss ich wahrscheinlich einfach dieser arschige Vater sein, der am Wochenende das iPad verbietet und dann halt mit ihm zusammen ins Museum geht. Oder das macht, das finde ich, das macht seine Schule, der geht in Dänemark zur Schule, die sind ein bisschen cooler. Die müssen am Ende des Wochenendes immer so ein paar Sätze schreiben, was sie erlebt haben. Das heißt, so eine Miniform des Journaling. Also das heißt, Kinder, die ja nicht wie wir noch vordigital aufgewachsen sind, denen muss man das wirklich auf arschige Weise reindrillen, oder?
Nein, aber ich ist wieder das Gleiche, wie ich es vorher gesagt habe. Schau, das iPad an sich ist nicht das Problem. Es ist das Problem, die Dopaminstöße. Das Problem ist, dass du deine Dopaminzentren schlecht trainierst. Also wenn du am iPad einfach irgendwie 50 Minuten lang, keine Ahnung, irgendwie Philosophen recherchierst, Aristoteles, Nietzsche und so weiter, oder irgendwie die DNA verstehen lernst, auch, das ist super. Also es ist überhaupt kein Problem fürs Gehirn. Das ist super, weil es langsam ist, langweilig. Es weilt lange an, oder? Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem sind kurzlebige, schnelle, intensive Reize, die dann Gehirn durch die Decke kicken. Das ist das Problem. Also das ist nicht das Gerät an sich. Also ich glaube auch, dass gerade mit so KI-Agenten in Schulen viel Gutes gemacht werden kann. Zum Beispiel bei Kindern mit Autismus oder ADHS, wo sich die KI viel besser, empathischer als Metapher, auf das Kind einlassen kann, als es ein durchschnittlich trainierter Lehrer, Lehrerin tun kann. Und das ist halt, das ist eine große Chance. Spezifisch für die Kinder würde ich sagen, ja, also Tage ohne Geräte sicher gut, weil dann freut man sich auch wieder mehr auf den Konsum, wenn er kommt, weil sonst wird der Konsum ja einfach zur Gewohnheit statt zum Besonderen. Das ist immer gut, wenn das Schöne rar ist. Das ist übrigens ein Nebeneffekt. Ich glaube, das ist auch das große Problem von Europa derzeit, dass das Schöne so zur Gewohnheit geworden ist, statt etwas ist, wofür man dankbar ist und deswegen halt dann auch das Gehirn gar keine Freude und gar keine Dopaminstöße mehr empfindet ab den schönen Sachen, für die man auch gerne mal dankbar sein kann. Klammer zu.
Stichwort Gesundheitssystem, leistbare Museen und all die Privilegien, die wir die letzten 70 Jahre genießen durften.
Dass wir nicht mehr 10 Kinder pro Familie brauchen, weil 8 davon sterben, sondern weißt du, solche Sachen. Also, so wunderbare Sachen, die wir errungen haben in der Menschheitsgeschichte, dank Technologie übrigens, dank den vorherigen Technologien und der menschlichen Neugierde im Gehirn gemeinsam mit dem Kapital, was noch jemand zur Verfügung stellen musste. Und das, genau, also das, aber das, da gehe ich wieder, ich meine, ich habe ja diesen großen Glaube dran, dass wir in Europa, wenn wir diese Technologie nutzen mit der richtigen Philosophie, dass wir eine zweite Renaissance herbeiführen können. Kannst du schon denken, dass meine Freude an dieser Technologie sehr groß ist. Ich bin jetzt auch lange genug hier gewesen und habe immer gewartet, dass dieser Durchbruch endlich kommt. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Sohn. Ich glaube, schau mal, man sagt immer so, Kinder sind so schön neugierig. Kinder sind so lernend, das ist schön. Das ist eigentlich neurologisch nichts anderes, als zu sagen, Kinder sind noch viel dopaminsuchender als wir Erwachsene. Sie suchen einfach ständig Dopaminkicks. Und die können sie aus dem Lernen ziehen, aus dem Ausprobieren. Aber sie können sie halt einfacher aus den Geräten und dem Zucker ziehen. Und jetzt weißt du, wieso Kinder Zucker so lieben und wieso Kinder diese Geräte so lieben, weil es einfach die einfachste Art ist, diese Dopaminstöße, diese Kicks zu kriegen. Das heißt aber, als Eltern haben wir plötzlich eine Verantwortung, dopaminärk die Zukunft unserer Kinder mitzudenken. Im Sinne von, okay, was kann ich meinem Kind bieten, was seinem, ihrer Charakter entspricht und wo sie aus einer sinnvollen Tätigkeit gleich viele gute Dopaminkicks kriegen, wie aus der simplen Ablenkung.
Das heißt für mich Fazit, iPad ja, aber eher 50 Minuten YouTube-Video als Short-Videos auf YouTube.
Also diese Short-Reels haben nichts Gutes für die Welt getan. Ich glaube, YouTube, diese langen edukativen Formate, das ist wirklich, das ist gut, das ist ein Vorteil, also das ist super, also Bildung ist super. Aber diese kurzen, stumpfen Videos, ein paar von denen sind educational, also ein paar sind auch gut, aber im Schnitt dieses Ganze immer extremer, immer schneller, immer noch irgendwie komischer, da ist halt, also da wird dein Gehirn halt auch immer schneller und komischer, wenn du es konsumierst.
Wir haben noch ein paar kurze Themen, die wir unterbringen müssen. Das eine, was ich unglaublich schön finde, ist, du hast selber, ich habe es ja gesagt, quasi verschiedene KI-Startups, aber eins ist so an der Schnittmenge von mentaler Gesundheit und KI, und zwar MindGuard. Das hast du extra entwickelt, gemeinsam mit noch anderen zusammen, für Frontheimkehrer in der Ukraine. Also sei es Soldaten, sei es Krankenschwestern oder Soldatinnen, die dann plötzlich im richtigen Leben wieder klarkommen müssen. Und das Spannende ist, dass man es nicht ist, quasi, wir setzen KI ein, um den Therapeuten zu ersetzen, sondern du setzt KI an einer ganz anderen Stelle ein. Magst du das kurz ausführen?
Ja, das ist genau das. Also ich habe irgendwann gemerkt, hey, warte mal, wenn ich doch so viel weiß über das Gehirn und Technologien, wieso mache ich da nichts Sinnvolles für die Welt draus? Und bin in die Ukraine gereist, habe geschaut, wo haben die ein Problem im Gesundheitswesen, wo kann ich helfen? Und habe mir dann halt angesehen von der WHO eine Statistik, dass du heute schon 9,6 Millionen Ukrainer, Ukrainerinnen hast, mit bis zu schwerwiegenden mentalen Gesundheitsproblemen. Nach dem Krieg werden nochmal 15 Millionen dazukommen, wenn das Ganze sich mal setzt und verarbeitet wird. Da hast du plötzlich 25 Millionen Menschen im Land von 40 Millionen, die dringend psychologische Hilfe brauchen, hast aber in der ganzen Ukraine nur etwa 3000 traumaspezialisierte Therapeutinnen und Therapeuten. Da kannst du die Mathe sehr schnell machen, das wird niemals aufgehen.
Plus auch in einem Land, das sowieso nicht besonders aufgeschlossen für das Thema Therapie ist, einfach kulturell.
Genau, Ex-Sowjetland, wo Psychiatrien noch genutzt wurden damals von den Sowjets, um Menschen loszuwerden, die sie nicht mochten. Also Psychiatrien waren so ein Machtinstrument, um mühsame Menschen einfach wegsperren zu können. Und in diesem Land habe ich mir überlegt, okay, was macht man hier? Und ganz sicher machen wir keinen Chatbot für die Leute. Das ist eben das, wo ich auch möchte, dass wir in Europa wieder größer denken. KI ist nicht nur Chatbot, es ist diese erste amerikanische Welle, die jetzt kam. Aber wir als ein Land der Industrien, als ein Land der Energiekonzerne mit Siemens, mit all diesen Unternehmen, wir können doch KI auch nutzen, um diese Prozesse besser zu machen. Also KI im Hintergrund, nicht der Konsum. Amerika war schon immer America's greatest consumer products. Disneyland, Starbucks, McDonald's, jetzt ChatGPT. Amerika ist super drin, die Dopaminzentren der Welt auszunutzen und Milliarden damit zu machen. Das sind sie super, da muss man ihnen lassen. Aber lasst uns doch mal fragen, was können wir Europäer? Wir haben schon immer dieses Ingenieurwesen war super in Europa, Architektur, aber auch allgemein wissenschaftliche Forschung. Lass uns doch dort die KI nutzen, um richtige Durchbrüche zu kriegen, nicht wieder einfach nur Amerika kopieren und uns dann wundern, wieso wir ewig die Nummer zwei bleiben.
Und was heißt das konkret bei MindGuard? Was macht ihr anders, was so eine typische KI-App machen würde sonst?
Genau, was wir machen ist, wir haben dann also gebaut ein Machine Learning Modell, das nimmt die Wearable-Daten von Menschen, die haben Geräte an, wo sie ihre Körperdaten messen können. Im Spital, wenn man will, kann man bald auch Blutdaten hochladen, man macht einen Persönlichkeitstest auf der App, dann durchforscht die ganzen Daten, sie versteht die Biologie von dir, sie versteht aber auch die psychologische Dimension und macht daraufhin einen Resilienzplan für dich. Das ist nicht ein Text, das ist wirklich die App wird zu einem Routine-App, die dir hilft, die eine Routine aufrechtzuhalten, die dir am besten durch den Krieg und deine Stresssituation durchhilft. Und das kann wirklich, je nachdem, was die KI lernt, kann das sein, dass sie dich einmal in der Woche matcht mit einem anderen Veteranen für einen Kaffee, weil Veteranen reden nicht gerne mit Psychotherapeuten über ihre Gefühle, aber sie reden gerne mit anderen Veteranen. Eine Lösung. Eine andere Lösung ist Sport und eine Routine. Morgen aufstehen, als erstes Mal Breathwork oder einfach schwitzen gehen. Das hilft bei vielen Männern auch mit Stress umzugehen, vor allem bei Männern. Da haben wir auch Gender-Effekte, zum Beispiel bei weiblichen Veteraninnen. Da nehmen wir auch die hormonellen Entwicklungen des Monats in Betracht, um besser helfen zu können. Was es auch gibt bei uns in der App, ist, dass wenn jemand religiös ist, dann wird die App zu einer Bibel-App, weil wir in den Studien einfach ganz klar sehen, dass wenn du dieses Glaubenssystem annimmst des Christentums oder einer anderen Religion, einfach in der Ukraine sind 87% christlich, dann hast du halt unglaubliche Reduktionen deiner Stresslevel, weil du halt einfach einen größeren Sinn in dem Ganzen siehst, was dir widerfahren ist. Und von dem her machen wir das mit KI, was ich glaube, Maschinen tun sollten. Sie bleibt im Hintergrund, sie analysiert, sie rechnet, sie macht Vorhersagen und sie gibt dadurch den Ärztinnen, Ärzten und den Nutzern einen Resilienzplan an die Hand, wo die gemeinsam mit anderen Menschen in der Selbstarbeit mit sich selbst, aber nicht am Handy, also die Leute gehen in die Aktion, die gehen und treffen jemanden auf dem Café, die gehen und machen Sport. Wir bringen Menschen dank Technologie dazu, im echten Leben mit echten Menschen, mit echten Körpern an ihrer Heilung zu arbeiten. Und da sehe ich genau diese Schnittstelle von Technologie und Mensch, die mir wichtig ist. Technologie soll dem Menschen dienen und ihn erweitern, weder ihn ersetzen noch ihn abstumpfen lassen.
Und das heißt ganz wichtig, also ihr nehmt das wirklich, damit sie eben wieder gesunde Gewohnheiten, das ist ja das Leitthema dieser Folge, gesunde Gewohnheiten etablieren jenseits der digitalen Tools mit echten Menschen, gerade bei frontheimkehrenden Menschen quasi unglaublich wichtig, dass man nicht in so ein Loch fällt, wo man ein Leben hatte, was unglaublich strukturiert war. Jetzt muss man selber die Struktur wiederfinden. Das heißt, da aber euer Beitrag, aber das Spannende ist, was du gesagt hast, diese Customization, dass du jetzt zum Beispiel bei dem einen merkst, okay, es muss irgendwie christlich ausgerichtet sein, bei dem anderen merkst du, es muss auf den Sport ausgerichtet sein. Das geht nur mit Automatisierung und KI. Da so viele Teams könntest du gar nicht quasi beschäftigen, dass die für, keine Ahnung, 20 Millionen verschiedene Veteranen in quasi 10.000 verschiedene Apps baut.
Jeden noch einen eigenen Plan schreiben, das kriegst du, das ist genau diese Skalierung. Und das ist halt das, für mich ist KI nicht etwas, was Menschen ersetzt oder auch Arbeitsplätze wegnimmt. Es ist ein Tool, das skaliert. Und ganz ehrlich, wenn du als CEO schlechte Prozesse in deiner Unternehmung hast und dann einfach KI drauf wirfst und hoffst, dass das funktioniert, dann bist du kein Tech-Pionier, sondern einfach ein schlechter Leader. KI skaliert Prozesse hoch, aber wenn die Prozesse keinen Sinn ergeben, wenn die Geschäftsmodelle falsch sind, wenn die Menschen nicht mit auf die Reise genommen werden, dann bringt dir alle künstliche Intelligenz nichts, weil dir die echte biologische Intelligenz fehlt. Und das ist dieses Fundamentale. Ich meine, meine alten Freunde im Silicon Valley, die haben jetzt diese ganzen Entlassungswellen gehabt und jetzt hiren sie alle Menschen wieder zurück, weil sie merken, oh, ganz ohne Menschen geht's doch nicht und die Tokens der KI sind teurer, als das Jahressalär der Menschen waren, die wir rausgeworfen haben. Die MIT-Studien sind auch ziemlich klar. 90% der KI-Transformationen gehen schief. Wenn man da aber wieder mal in die Daten genauer reinblickt, findet man plötzlich, dass gut 90% dieser 90% an menschlichen Faktoren scheitern. Dass die Mitarbeiter die Maschine nicht sauber füttern, dass sie vage Anforderungen geben, dass sie gar keinen Zugriff hat auf die Daten, die sie bräuchte, um zu performen. Oder dass Menschen absichtlich die Tools sabotieren, weil sie Angst haben, sie entwickeln gerade dasjenige Ding, was ihnen nachher den Job wegnimmt. Und das zu verstehen, dass diese KI-Transformation gleichzeitig tolle Dinge machen kann, wie neue Architekturen, neue Molekularstrukturen, neue Energienetze, neue Arten der Nachhaltigkeit mit uns gemeinsam rauszufinden, wird dafür aber die Mitarbeit aller Menschen brauchen, die der Maschine auch beibringen, wie wir sind wieder beim Lernen, wie das genau gemacht werden muss, was gut genau heißt und was die Situation ist, weil die KI kann nur performen, wenn sie versteht, was eigentlich Sache ist. Gleichzeitig aber, wir jetzt in einer Welt leben, ist gerade dieses Wochenende geschehen, wo Amerika plötzlich einfach die besten Modelle abschaltet und Europa einfach im Dunkeln lässt, wir also auch dringlichst eine europäische Souveränität und Infrastruktur aufbauen müssen. Gleichzeitig aber auch die Menschen überfordert sind mit den ganzen geopolitischen Krisen, mit der Geschwindigkeit von KI, unsere Dopaminzentren kaputt sind, wir uns in die Ablenkung flüchten von Netflix und anderen Tools. In dieser Welt leben wir, in dieser Welt führen wir und in dieser Welt müssen wir unsere Kinder großziehen. Aber glaub mir, wenn wir unser Gehirn im Fokus halten, wenn wir wissen, wofür wir brennen, wenn wir nicht jeden Tag von einem Ast zum anderen springen, sondern uns auch wirklich mal einlassen auf ein Ziel und sagen, das ziehe ich jetzt durch, gesunde Routinen wieder einführen, die Technologie nicht verteufeln, sondern dafür nutzen, was sie machen sollte, nämlich Menschen helfen, und gleichzeitig aber auch menschlich bleiben in der Mitte bei uns, dann kommt es gut. Da glaube ich von ganzem Herzen daran.
Das war schon fast das Schlussstatement, aber wir ergänzen das noch ein bisschen. Weil ich hatte dich vorhin unterbrochen, als du angefangen hast. Die wichtigste Frage im Umgang mit diesen Tools ist die Sinnfrage. Und um den Gedanken zu Ende zu bringen und diesen Loop zu schließen, das heißt, was wäre hierfür noch wichtig? Und dann ist es ja wahrscheinlich sogar bei NachhaltigkeitsmanagerInnen im Unternehmen gar nicht so schlecht aufgehoben, weil bei denen diese Themen automatisch irgendwie auf dem Tisch landen, die großen Themen. Wohin steuert unser Unternehmen, in welcher Welt ist Unternehmen unterwegs? Welche Welt wollen wir mit unserem Unternehmen erzeugen? Was brauche ich, um diese Themen zu verhandeln?
Verhandeln im Sinne von, dass du sie durchgesetzt kriegst oder dass du sie selber rausfindest für dich?
Selber rausfinden und in einer Organisation dann wirklich voranbringen.
Also ich glaube, selber rausfinden, das ist wirklich eine Frage. Hey, wenn ich morgen alles in meinem Leben, alles an einen KI-Agenten abdelegieren könnte und der macht alles hervorragend, wo würde ich meine Zeit investieren? Die Frage beantworten kannst, dann weißt du, was dir wirklich wichtig ist. Und ich würde hier immer an diese japanische Philosophie des Ikigai appellieren. Such dir etwas aus, worin du gut bist, was dir auch Spaß macht. Muss nicht immer das Gleiche sein. Du kannst super in etwas sein, aber es macht dir keinen Spaß mehr. Etwas, was dir deine Miete zahlt, weil eine bestimmte finanzielle Grundsicherheit braucht der Mensch, um blühen zu können. Aber am wichtigsten, die auch für andere einen Mehrwert darstellt. Und wenn du wirklich vom Geben rückwärts denkst und nicht nur vom was kann ich anderen nehmen, sondern auch was kann ich geben, dadurch dann eine klare Vision entwickelst, an die du auch glaubst, deinen Nordstern aufbaust, für was du am Morgen aufstehst, wofür du eigentlich deine ganzen gesunden Routinen machst, dann hast du auch plötzlich einen ganz anderen Zugang zu Produktivität, weil Produktivität wird dann ein Weg für dich, schneller an deinen Nordstern zu kommen und dann hat es ja auch einen Sinn. Wenn du diesen Nordstern aber nicht hast, dann wirst du nur produktiver und schneller und dann macht es ja gar keinen Sinn, schneller zu sein. Also flüchtest du dich in die Ablenkungen und die einfachen Dopaminfallen wie Snacks und die digitalen Geräte. Wenn du aber weißt, was du gerade tust, wie zum Beispiel mein Projekt, wo wir in den Spitälern Menschen helfen, dann bin ich dankbar für die KI, weil die mir hilft, noch schneller, noch mehr helfen zu können. Und plötzlich hast die Technologie nicht mehr so ein Feindbild, sondern sie wird zu einem Freund, der mir hilft, meinen Nordstern für andere schneller zu erreichen. Und wenn man als Unternehmen, als Konzern keinen Nordstern hat, wenn man nicht weiß, wofür man eigentlich steht, wofür es uns eigentlich gibt, wenn ich nicht weiß, was mich eigentlich anders macht als die ganzen anderen Unternehmen auf der Welt, die das Gleiche wie ich machen, wenn man nicht weiß, was eigentlich unser authentischer Brand und unsere authentische Vision ist, dann ist nicht KI dein Problem, sondern die Sinnesfrage. Und das ist, ich glaube, Leadership der Zukunft wird vielmehr nicht um Technologie einkaufen gehen, weil das wird irgendwann trivial werden. Es wird um menschliche Motivation, um Respekt davor, wie sich das Gehirn in dieser neuen Welt verändert, gehen. Aber noch viel mehr, okay, das Gehirn ist jetzt wieder online, wir sind alle super, die Technologie ist eingekauft, top, jetzt sind wir 10-mal produktiver als vorher. Warte mal. 10-mal produktiver, wofür? Und so nochmal mein Satz, ein Zeitalter der KI muss immer auch ein Zeitalter der Philosophie sein, weil sonst wird aus der zweiten Renaissance schnell mal ein zweites Mittelalter.
Das war für mich das perfekte Schlussstatement und da geht ein Gedanke auf, den ich tatsächlich gar nicht vor Augen hatte, während wir in diese Folge reingegangen sind. Das ist nämlich das, was du meintest. Das sollte und könnte die große Chance gerade für Unternehmen oder für unsere Gesellschaft hier in Europa sein. Machen uns nichts vor, die amerikanischen Tech-Konzerne haben sich von der Sinnhaftigkeit schon längst verabschiedet. Facebook trainiert die KI an den Tastaturbewegungen der eigenen Belegschaft. Musk nutzt die Stimme und Biodaten seiner Angestellten, um Sexbots zu trainieren. Das ganze Ding mit, wir fliegen auf dem Mars, um die Menschheit zu retten, wissen wir auch. Ernst nehmen brauchen wir das nicht. Es geht einfach nur darum, die erste Trillion einzusammeln. Und das heißt, sich hier als Europa zu positionieren mit einem klar ausverhandelten Wertefundament, mit der Fähigkeit, mit einer langen philosophischen Historie und zu sagen, wir versuchen nicht, Amerika hinterherzurennen oder China hinterherzurennen, sondern wir füllen diese Lücke als verlässlicher, werteorientierter Partner mit Tools, die einen Nordstern bieten. Ich glaube, das ist ein richtig spannendes Thema. Dem werde ich in anderen Folgen auf die Spur gehen.
Und wenn du es erlaubst, also wir sollten in Europa unbedingt weniger Angst vor der KI haben, Respekt, aber weniger Angst und selber wieder Zukunftstechnologien bauen, aber nicht einfach die amerikanischen kopieren und noch I am made by Europe drauf, sondern überlegen, was ist in Europa die Volkswirtschaft, auf die wir setzen können? Wie kommen wir aus dem jetzigen Schlamassel raus? Weil momentan laufen bei uns sehr viele Dinge gerade nicht so gut wie. Ich meine, nach dem Ende des Kalten Kriegs, nach dem Fall der Berliner Mauer, hat Europa eine sehr schöne Position. Günstiges Öl aus Russland, günstige Arbeit aus China und Amerika zahlt für die Sicherheit. Und jetzt schauen wir uns mal die Welt an. Der Typ, der uns das Öl geliefert hat, bombardiert Europa. China ist die neue Weltgroßmacht. Das ist nicht mehr made in China, bald ist the world made by China.
Und USA ist auch nicht gerade auf dem europafreundlichsten Kurs und stellt uns jetzt schon die Tech-Systeme ab. Und als, ich weiß nicht, was die Statistiken jetzt sind. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren lagen 90% der europäischen Daten auf amerikanischen Servern. Und wenn wir jetzt plötzlich das erste Beispiel gesehen haben, wo die einfach mit einem Knopfdruck uns das Zeug abschalten, da plötzlich merken wir, ups, wir sind ziemlich tief in der Patsche. Und wenn wir jetzt in Europa wieder eine Innovationskultur aufbringen, wo die Menschen an die Zukunft glauben, ausprobieren, wo wir halt eine Fehlerkultur haben, wo wir halt auch Geld mal verbrennen, aber ganz ehrlich, in der jetzigen Lage nicht nach vorne zu gehen mit neuem Denken, neuen Modellen, ist gefährlicher, weil der Status quo führt uns in den Abgrund. Und da habe ich schon auch diese Hoffnung, dass wenn KI wirklich so ein Ding ist, was deine Produktivität verzehnfacht, vielleicht sogar verhundertfacht irgendwann, wenn diese Modelle besser und besser werden. Wiederum, ich rechne nicht nur von Consumer-Modellen, ich rede auch von industriellen Forschungsmodellen und so weiter, dann können wir die letzten 30 Jahre auch wieder aufholen damit. Und plötzlich ist KI nicht mehr dieses böse Ding, was da kommt, sondern es könnte Europas letzte Chance sein, dass wir ökonomisch nochmal China und USA aufholen, weil einfach diese KI-Revolution dermaßen massive ökonomische Vorteile bringt, dass es uns dieses Delta, diesen Nachgang, den wir haben, auf die anderen Regionen aufholen lässt. Und wenn man das plötzlich so sieht und auch dran denkt, was man noch Cooles damit machen kann, während man die Risiken nicht blind zur Seite schiebt und das eigene Gehirn in der Routine pflegt, dann glaube ich, schaffen wir das. Wir haben das Kapital, wir haben die schlauen Leute. Jetzt müssen wir einfach die Unternehmer auch mal ein bisschen weniger bestrafen, weil das Problem ist, Trump ist immer so stolz, dass all die guten Entrepreneurs in Amerika sind. Die meisten von denen sind Europäer, Chinesen und Inder, die aus ihren Gebieten geflüchtet sind, was in Amerika einfacher geht, Firmen aufzubauen. Und ich glaube wirklich, wenn wir in Europa zusammenkommen können, die Philosophie und das Unternehmertum vereinen, sagen, wir wollen Innovation, aber nicht auf alle Kosten, dadurch auch eine Sonderstellung in der Welt kriegen, weil momentan machen alle Vollgas auf Entwicklung ohne Ethik. Und wenn wir halt auch saubere neue Innovation liefern, mit europäischer Philosophie, authentisch, dann könnte das wirklich unser großer Nordstein auch als Region sein, der uns in die Zukunft trägt.
Das lasse ich unkommentiert genauso als Schlussstatement stehen. Unglaublich schön mit dir zu sprechen, Benjamin. Es gibt noch so viele weitere Themen und Fragen, die ich gerne vertiefen würde. Aber zum einen hast du ein großartiges Buch geschrieben, Nie wieder sinnlos, 42 Impulse, die dein Leben verändern und wie sie neurowissenschaftlich funktionieren. Holt euch das Buch, ich lese es super gerne, ich bin noch gar nicht zum Ende gekommen, weil auch ich mich quasi noch aus meinen YouTube-Short-Slides, aus diesen Loops raustrainieren muss und die Geduld aufbringen muss, aber auch für solche Menschen ist das Buch perfekt, weil es sind kurze Kapitel.
Wenn du kurz das Ding, kannst du kurz das Cover zeigen? Weißt du, ob ich die Eule genommen habe, die Nachteule, einfach mal wieder am Abend statt Instagram einkuscheln im Bett und einfach mal wieder ein bisschen Philosophie lesen, deswegen auch die Eule, ja.
Die Eule auf dem Cover. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ansonsten auch folgt Benjamin auf LinkedIn. Er hat unglaublich coole Projekte am Laufen, zum Beispiel MindGuard, ganz speziell für frontheimkehrende Menschen in der Ukraine. Unglaublich wertvoller Beitrag. Und passenderweise werde ich hier gleich auflegen und dann reise ich sofort nach Paris zur VivaTech, wo es genau um die Frage geht, wie kann sich Europa souverän und mit einem eigenen Angebot positionieren. Was ich daraus mitnehme, findet ihr im Newsletter, zackes.com/newsletter. Vielen, vielen Dank, Benjamin.
Danke dir, vielen Dank.